Natürlich ist ja ganz grundsätzlich immer so, wenn ich eine neue Technologie einführen möchte, dafür Geld brauche und viel wichtiger dafür Ressourcen einsetzen möchte. Für viele unserer Firmen ist ja die viel schwierigere Entscheidung nicht, wo tue ich mein Geld hin, sondern wofür setze ich meine besten Entwicklerinnen und Entwickler ein. Und wenn ich eine neue Technologie einführen möchte, mich um die kümmern möchte, dann ist es immer hilfreich, wenn ich eine von zwei Dingen kann. Die Technologie schon, also die technologische Basis, oder den Markt. Wenn beides neu ist, wird es sehr schwierig. Und dann scheitert man auch oft.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Peter Leibinger. Peter war lange der CTO der Maschinenbau- und Lasertechnik-Unternehmensgruppe Trumpf. Heute ist er dessen Aufsichtsratsvorsitzender. Und zudem ist er natürlich seit langem einer der profiliertesten Stimmen der deutschen Industrie an den Schnittstellen von Technologie, Ökonomie und Politik. Und seit gut einem Jahr, da ist er auch der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, BDI. Und außerdem ist er in zahlreichen Bei- und Aufsichtsräten engagiert, unter anderem bei uns, bei der Sprint. Peter, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Thomas, danke, dass wir reden dürfen.
Welche Moonshots hätten in Europa größere Chancen als in den USA oder in China?
Die schwierigste Frage gleich am Anfang. Ich denke, dass wir, ich fange es mal ein bisschen differenzierter an und überlege, was sind unsere Stärken, kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf. Ich glaube, dass wir da stark sind, wo der Bezug zum Produkt, zum Ding, zu der Sache, die wir herstellen wollen, da ist und auch zu der Produktion. Und ich glaube, zweitens, dass wir eine außergewöhnliche Fähigkeit haben, Deep Tech zu machen. Und von daher sind die zwei Moonshots, und da bin ich natürlich ein Stück weit auch pro domo unterwegs, im Sinne von, da ist Leidenschaft bei mir, die mir einfallen, sind einerseits Quantencomputing und vielleicht noch eher sogar Quantensensorik. Und das andere, die Kernfusion. Und ich sage da bewusst, es muss nicht unbedingt die Laserträgheitsfusion sein, aber ich glaube schon, dass es die wird. Das sind also beides Themen, die passen zu uns aus meiner Sicht. Wir haben da einerseits einen guten Ausgangspunkt, was die Forschung angeht. Aber wir sind jetzt auf unterschiedliche Weise bei beiden Themen an einem Punkt, wo wirklich die Umsetzung in eine Produktentwicklungsphase kommen muss und wo wir ja auch unterschiedliche geförderte Aktivitäten in die Richtung haben, auch von der Sprint, aber nicht nur, und wo auch eine gute Mischung aus Grundlagenentwicklung und Industrie, die sowas umsetzen kann, bei uns in Deutschland vorhanden sind. Also die beiden Themen würde ich nennen.
Und deshalb, obwohl es ja beides sehr kapitalintensive Themen sind. Ja. Ne? Und wenn man jetzt wieder genauer hinguckt, auch bei den Kernfusionsthemen, haben die amerikanischen und auch die kanadischen Startups deutlich höhere Investitionsrunden gemacht als die deutschen.
Mit großem Abstand.
Genau. Was macht dich optimistisch, dass dann selbst so ein Kapitalnachteil hier von uns oder von den deutschen und europäischen Startups aufgeholt werden kann?
Also ich kann jetzt natürlich blöffen und sowas sagen wie, ah ja, klar, aber frugale Entwicklung hat auch ihre Vorteile und vielleicht konzentrieren wir uns besser dadurch, dass wir weniger Geld haben. Das stimmt auch ein Stück weit. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass du mit dieser Nachfrage einen Finger in eine tiefe Wunde legst, nämlich die Frage, können wir skalieren in Europa im Sinne von, schaffen wir es, für ganz große Projekte privates Kapital mit überschaubarem Aufwand in überschaubarer Zeit aufzutreiben. Und im Moment ist das eine Schwäche, die wir haben. Ich glaube, dass wir in der ersten Phase, zumindest ich kann meine Hoffnung formulieren für beides. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir in der frühen Phase, ich nenne es jetzt mal frecherweise der Produktentwicklung, in die wir jetzt reingehen mit beidem, wenn wir da zeigen, dass wir Traction haben auf der technologischen Seite, dass wir in Deutschland, in Europa hier Dinge realisieren, die umsetzbarer sind, die funktionieren, dann könnte es sein, dass wir darüber ein Momentum entwickeln, das in dem Thema führen zu werden. Und ich möchte da noch eine Einschränkung machen oder eine Ergänzung. Das ist vielleicht nicht notwendigerweise eine Einschränkung. Wir sprechen ja viel über Souveränität in diesen Tagen. Und ich glaube nicht, dass es in vielen Fällen notwendig ist, dass man den gesamten Technologie-Stack beherrscht, dass man die ganze Kette beherrscht. Ich glaube, das kann für uns sehr gut sein und interessant sein, dass wir nur einen Teilaspekt einer solchen Technologie beherrschen und damit auch ganz wesentliche Dinge bestimmen und übrigens auch dann etwas haben, was zu unserer Struktur gut passt, was die Finanzierung angeht, was die Art des Produkts angeht, die man herstellen muss, etc. Ich bin dann natürlich, wie wir alle Menschen, aus meinem eigenen Erfahrungshorizont unterwegs und ich gucke mir halt den Laser an, den wir bei Trumpf machen für die EUV-Lithografie. Und da sind wir auch an so einem Chokepoint oder freundlicher ausgedrückt, wir machen da eine Enabling Technology, die ganz wesentlich ist. Wir machen nicht die ganze Maschine, wir machen auch nicht die Chips, aber trotzdem braucht man uns und es passt zu unserer Struktur in Deutschland. Und wenn wir einige solche Dinge hätten bei Quanten oder einige solche Dinge hätten bei Fusion, dann wäre das ja auch schon ein Erfolg. Also wir möchten nicht maßlos sein.
Was macht dich bei der Quantensensorik besonders neugierig oder besonders optimistisch? Und da haben wir in der Tat ja eine andere Situation. Ja. Das ist filigraner, das ist kleinteiliger. Genau. Ist es nicht gleich die Mission Impossible, irgendwie den Quantencomputer mit 100.000 Qubits zu bauen?
Also drei Sachen. Erstens, es ist die low-hanging fruit. Wir sind da viel, viel näher an der Umsetzung. Und von daher ist es natürlich auch für private Unternehmen, da rein zu investieren, eine viel, viel leichtere Entscheidung. Zweitens, wir haben in Deutschland eine exzellente Sensorikindustrie und das passt dazu. Drittens, wir verstehen auch sehr, sehr viel von der Anwendung und ich könnte mir gut vorstellen, dass Quantensensorik, Feldsensoren zum Beispiel, da spricht man jetzt natürlich viel auch über militärische Anwendungen zum Beispiel, aber das
mal so ein U-Boot in 6000 Meilen Entfernung orten.
Genau, aber das ist ja nicht die einzige, sondern das in der Mikrolithografie zum Beispiel ist Quantensensorik hochinteressant. Da sehen wir die Anwendung. Also ich habe ja zweitens genannt, wir haben Sensorik-Erfahrung, darüber kennen wir den Markt. Und natürlich ist ja ganz grundsätzlich immer so, wenn ich eine neue Technologie einführen möchte, dafür Geld brauche und viel wichtiger dafür Ressourcen einsetzen möchte. Für viele unserer Firmen ist ja die viel schwierigere Entscheidung nicht, wo tue ich mein Geld hin, sondern wofür setze ich meine besten Entwicklerinnen und Entwickler ein. Diese Opportunity-Cost-Frage. Und wenn ich eine neue Technologie einführen möchte und mich um die kümmern möchte, dann ist es immer hilfreich, wenn ich eine von zwei Dingen kann. Die Technologie schon, also die technologische Basis, oder den Markt. Wenn beides neu ist, wird es sehr schwierig. Und dann scheitert man auch oft.
Wie innovativ ist die deutsche Industrie zurzeit? Oder noch?
Du hast ja vorhin gesagt, ich habe drei Rollen und denen muss ich gerecht werden.
Okay, Trumpf ist super innovativ.
Nein, ich möchte nicht zu negativ klingen als BDI-Präsident. Und ich kenne ja so wahnsinnig viele tolle Beispiele von erfolgreichen Unternehmen, erfolgreichen Produkten und die machen mich mutig. Aber es ist ohne Frage so, dass der Abstand deutlich geringer geworden ist, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zunächst mal die Verfügbarkeit von Wissen, auch die schnelle Verfügbarkeit von Wissen und parallel die Verfügbarkeit von ausreichend guter Basistechnologie, auf deren Basis man Innovationen, neue Dinge tun kann, die führt halt dazu, dass der Abstand geringer ist. Wir sind sehr innovativ und unverändert als Volkswirtschaft und als Industrie. aber wir sind in vielen Fällen nicht mehr so viel besser, innovativer, wie wir teurer sind. Und ich glaube, in der Kombination muss man es auch sehen. Und wir können jetzt natürlich versuchen, to out-innovate them, um unsere Kostenbasis weiterhin zu rechtfertigen. Oder wir können versuchen, unsere Kostenbasis zu verbessern und trotzdem innovativ zu bleiben. Und ich glaube, das ist der realistischere Weg. Weil ich einfach sehe, dass wir insbesondere, was die Innovationskraft und Geschwindigkeit aus China angeht, schon extrem herausgefordert sind. Ich sehe es auch im eigenen Haus, wo wir Innovationsteams, Entwicklungsteams auch in Asien haben, in China, für bestimmte Themen. Batteriefertigung zum Beispiel, wo der Laser ein wichtiges Werkzeug ist und wo wir eine sehr gute Marktposition unverändert haben. Da ist es halt so, dass wir, weil die Kunden dort sind, wir auch dort Entwicklungsteams haben und wir stellen halt fest, die Leute sind extrem schnell in der Umsetzung und was daherkommt, ist, und ich erzähle da nichts Neues, das kann man in eine beliebige Firma gehen, die in China entwickelt. Die Geschwindigkeit und die Qualität der Entwicklung dort ist fantastisch und da müssen wir uns schon anstrengen. Ich sage nicht, die sind besser als wir pauschal, aber die sind auf jeden Fall in vielem schneller als wir und in manchem auch besser und von daher auch, ich schweife kurz ab, finde ich, ist mir die China-Diskussion, wie sie heute geführt wird, entschieden nicht differenziert genug. Wir neigen dazu, da Schubladen wählen zu wollen. Entweder China ist ein Supermarkt und Partner oder ein Gegner. Aber es ist halt beides der Fall. Und beides, mit dem beides meine ich, für mich ist der wichtigste Aspekt an China inzwischen nicht nur, der Markt ist schon auch wichtig, aber nicht der Markt oder nicht die Supply Chain, sondern der Innovationspartner. Wir machen vieles, viele Firmen machen vieles gemeinsam mit China und wir sind da auf die Impulse und die Geschwindigkeit auch zum Teil darauf angewiesen.
Der Aufstieg Chinas war ja geprägt unter anderem schon davon, ne, dass sie ganz geschickt dafür gesorgt haben, dass europäische oder deutsche Unternehmen nach China gegangen sind mit all dem Innovationswissen, was sie hatten. Dann haben sie teilweise kopiert, aber auch in erzwungenen Joint Ventures gewissermaßen, ne, die Innovationsfähigkeit rübergeholt. Können wir das Spiel jetzt umdrehen? Also wenn die jetzt schneller und besser sind in vielen Bereichen in der Innovation als wir, sollen wir sie jetzt einfach zu Partnerschaften im Austausch zum Zugang zum europäischen Markt zwingen und dann saugen wir mal deren IP ab?
Ich glaube schon, dass wir da, ich möchte mal sagen, pragmatischer werden müssen. Ich glaube nicht, dass wir die Methoden der Chinesen, was den Zwang zu Joint Ventures angeht und so eins zu eins kopieren können. Da fehlt uns einerseits die rechtliche Voraussetzung dafür oder zum Glück, weil wir eben ein Rechtsstaaten sind. Das ist ja auch alles ein Asset. Und uns fehlt auch die Kompromisslosigkeit dazu. Aber das würde ich auch als unsere Stärke sehen. Wir müssen halt von der Erkenntnis, wir brauchen die auch und wir müssen da pragmatischer sein, auch ins Handeln kommen und die Bereitschaft dazu haben, ich nenne es jetzt mal, einen strategischen, wertebasierten Pragmatismus zu entwickeln. Wir sind wenig strategisch, sehr wertebasiert und nicht sehr pragmatisch seither in unserem, ich bin jetzt bei der Politik. Aber es ist nicht nur so, dass die Chinesen halt zunächst gut kopiert haben, dann schnell gelernt von uns durch Zwang zu Joint Venture und jetzt durch andere Rahmenbedingungen, die haben, auch Subventionen, aber auch andere Arbeitsbedingungen, schneller sind als wir, sondern ich hatte vor ein paar Monaten ein Gespräch mit der Regina Dugan von der ehemals DARPA und habe sie gefragt, warum haben die Amerikaner die Innovationskraft der Chinesen unterschätzt? Und dann hat sie eine Weile nachgedacht und gesagt, weil die Amerikaner die Wichtigkeit von Produktion für Innovation unterschätzt haben. Und ich habe dazu gehört und dachte, hoppla, die beschreibt unser Modell. Und was ich damit sagen will, auf der einen Seite, die Chinesen sind schon gut. Sie sind auch gut aus sich heraus, weil sie dieses Modell haben, weil sie begreifen, dass Produktion, eigene Wertschöpfung, ein ganz wesentlicher Bestandteil der Innovation sind, weil man schnelle Feedback-Loops hat, etc. Aber was ich dabei mitsage, ist, wir haben das ja auch, dieses Modell. Und ich glaube, wir können diese Stärke auch weiter nutzen. Und wir tun das ja auch. Wir sind ja nicht umsonst immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und gelten zu Recht in vielen Stellen als innovativ etc. Von daher, ja, wir haben enorme Stärken. Wir sollten die auch nicht kleinreden.
Wo wir jetzt direkt mit den geoökonomischen und geopolitischen Fragen und den Rückwirkungen auf Innovation und quasi den globalen Wettlauf um, wer macht die innovativeren Produkte, sprechen. Du hast eben den schönen Begriff des Choke Points genannt, ne, dass ihr quasi so hochpräzise Laser produzieren könnt, dass sie quasi einer der entscheidenden Bauteile in diesen großen ASML-Maschinen, ja, Chip-Produktionsmaschinen ist für die irgendwie innovativsten Chips. Und nun seid ihr ein Choke Point gewissermaßen, also ein Nadelöhr.
Ja.
Oder man könnte auch sagen, quasi ein Ass im Ärmel, von dem die anderen abhängig sind. Und ASML ist gewissermaßen der größte Chokepoint, den überhaupt Europa hat zurzeit, zumindest im digitalen Tech-Stack. Wie schafft es denn Europa, mehr dieser Chokepoints? Man könnte auch natürlich auch nur der Parallelbegriff dazu wäre der Killswitch. Also welche Art von Technologien könnten wir entwickeln, die uns in diesem quasi geoökonomischen, geopolitischen Spiel rund um Technologie wird eingesetzt, um politische Macht durchzusetzen, um ökonomische Macht durchzusetzen. Wie kommen wir zu mehr dieser Killswitches, böse formuliert, oder Assets, die wir auf den Tisch legen können und sagen, ach, ihr wollt uns also die Cloud abschalten, ne? Das ist aber blöd für euch, weil wir hätten da auch was, das braucht ihr dringend.
Ja, also zunächst mal ist ein Thema, das ich super interessant und wichtig finde, und seit ich diese BDI-Rolle habe, habe ich auch von Anfang an genau in diese Kerbe geschlagen, habe gesagt, Leute, wir müssen uns da strategisch aufstellen. Und ich glaube, das ist schon der Schlüsselbegriff. Man muss zunächst mal strategisch denken. Aber ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, wir kennen ja unsere eigene Stärke gar nicht. Und ich behaupte, wir haben, ich nenne jetzt einfach irgendeine gegriffene Zahl, 1500 solcher Choke Points, wo wir aus Deutschland Schlüsseltechnologien ins Ausland liefern, nicht nur nach China oder USA, wo irgendeine Komponente, irgendeine Fähigkeit, die wir haben, essentiell für andere ist. Mir fällt spontan ein Beispiel ein von Prozesssensorik, wo man Flüssigkeiten und Gase in Prozessen, in Chemiefabriken, Lebensmittelfabriken etc. überwachen kann. Da gibt's nach meiner Kenntnis 4 deutsche und ein Schweizer Unternehmen, die diesen Markt beherrschen. Und ohne die, das sind alles Mittelständler, große Mittelständler, ohne die läuft weltweit kein Chemiewerk, keine Lebensmittelproduktion, keine Bierbrauerei etc. mehr. Das sind natürlich Sachen, die sind dann irgendwie doch relativ schnell ersetzbar. Aber in der Summe sollten wir erstmal unsere eigene Stärke können. Ich sagte, Strategie ist das Entscheidende. Warum kennen wir die heute nicht? Das ist logisch. Leicht nachvollziehbar, wenn ein Unternehmen ein Monopol oder ein Quasi-Monopol hat, dann spricht es da nicht drüber. Weil man erstens den Wettbewerb nicht reizen will und zweitens, weil der Kunde sich ja nicht erpresst fühlen soll. Deswegen ist man da relativ diskret. Das ist
Den Regulierer möchte man vielleicht auch nicht,
ja, genau,
mit der Nase draufstoßen. Oder?
Das heißt, das ist natürlich, dass diese Dinge unbekannt sind, aber es ist nicht unmöglich, sie zu kennen. Und da muss man nur nach Japan gucken, wo seit vielen Jahren dieses Thema systematisch erarbeitet wird. Erstens wird erarbeitet, wo haben wir Alleinstellungsmerkmale, und zweitens, wo sind wir stark abhängig. Und drittens, wo gibt's in der Forschung Themen, wo wir eine gute Möglichkeit haben, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten? Und diese Themen fördern wir besonders. Eigentlich keine Rocket Science. Das kann man mit Desktop Research 3 Leute 4 Monate erarbeiten, glaube ich. Und da eine relativ einfache Strategie draus zu stricken, ist auch nicht so schwierig. Man muss aber die Bereitschaft zu diesem strategischen Denken haben. Und ich glaube, dass wir auch, das ist vielleicht ein bisschen eine steile These, ich wag's, im politischen Prozess in vielen Teilen das strategische Denken schon verlernt haben, weil wir eher eine ideologiefokussierte Politik hatten. Ich meine damit nicht eine ideologische, das ist ein Unterschied, aber schon von der Ideologie, von einer Grundüberzeugung, Mischung aus einer Grundüberzeugung und einem Wunschdenken ausgehend Politik gemacht haben. Und das Fatale daran ist, so eine Politik braucht keine Strategie, weil die kennt ja die Lösung schon. Und die braucht auch nicht das Handwerkszeug, das ich brauche, um eine Strategie zu erarbeiten. Also ich mache eine Faktensammlung, ich analysiere das, ich synthetisiere dann daraus, was muss ich denn damit machen, wie gerade beschrieben jetzt anhand von dieser Joke-Point-Diskussion.
Ich erarbeite Szenarien,
ja, die, ganz genau.
Die ich miteinander
abgleiche. Und dann natürlich auch die Ausführung der Strategie, weil die stimmt ja nie. Weil die Wirklichkeit entwickelt sich dann anders. Das heißt, ich muss dann alle paar Monate mal gucken, entwickelt sich so, wie ich es geplant hatte? Und wenn nicht, dann muss ich bereit sein zu korrigieren. All dies haben wir über viele Jahrzehnte nicht gemacht. Ich meine damit beileibe nicht nur die Ampelkoalition und oder die jetzige Regierung, sondern die viele Vorgängerregierungen eben auch schon nicht. Und wir haben parallel dazu in beispielsweise in China natürlich viel eher einen strategischen Ansatz gehabt mit den 5-Jahresplänen, die ursprünglich furchtbar waren, aber inzwischen doch ganz gut sind. Und das Made in China 2025, das ist, glaube ich, ein ganz ordentliches Konzept.
Und auch China 2049, ja, einfach mit Abstand führender Wirtschafts- und Politiknation, ja, der Welt zu sein.
Und wir müssen halt jetzt dieses strategische Denken wieder neu lernen. Das Interessante daran ist, das ist ja schon durchaus vorhanden in unserer Gesellschaft. Also wenn man sich anguckt, viele Wirtschaftsunternehmen haben gute Strategien und gute Strategieabteilungen vielleicht auch, aber eigentlich idealerweise machen es die, die das operative Geschäft machen. Und ich glaube, dass wir diese Durchlässigkeit, von der ja viel in die Rede ist in der deutschen Politik, gemeint ist damit immer, dass Menschen von A nach B wechseln und von B nach A. Aber vielleicht reicht's ja, wenn die Durchlässigkeit darin besteht, dass man anders als seither miteinander redet und mit sich gegenseitig zuhört und dann aber auch Dinge voneinander annimmt. Da haben wir schon eine Blockade im Moment noch in Deutschland, aus meiner Sicht.
Direkt natürlich auch in den Innovationsprozessen selbst, ne?
Ja,
also dass dieses Not Invented Here-Syndrom irgendwie auch.
Klar, ja, natürlich, ne, klar, die Festgefahrenheit des Innovationssystems
selbst. Kommen wir gleich noch drauf, ne? Ist ja vielleicht auch ein wichtiger Aspekt daran, warum sich große deutsche, auch innovative Unternehmen so schwer damit tun, mit kleinen, hochinnovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Aber lass mich vorher noch fragen, ne, weil du das gerade ja so quasi schön aufgezeichnet hast, kein Hexenwerk, so eine systematische Choke-Point-Strategie aufzuschreiben. Ja, wer macht es denn jetzt nun? Das Wirtschaftsministerium oder der BDU oder du? Oder wer macht es denn jetzt?
Also ich kann helfen, aber ich kann es nicht allein machen. Fehlt mir sowohl die Zeit, aber auch ehrlich die Kompetenz. Aber
klar, ich glaube,
dass das Wirtschaftsministerium tatsächlich daran arbeitet. Ich weiß auch, dass die EU-Kommission daran arbeitet. Und natürlich unterstützen wir vom BDI dabei auch.
Okay, also es gibt
es. Daran wird gearbeitet. Ich weiß nicht, wie schnell, wie konzentriert, wie konsequent, aber immerhin.
Und wie umsetzungsorientiert, weil das wäre der entscheidende Punkt.
Ja, das also ist der entscheidende Punkt.
Ein wunderbarer, toller Plan.
Ja, wie gesagt, wir brauchen ihn ja gar nicht neu erfinden. Es würde ja genügen, wir setzen uns mit den Japanern zusammen. Das Angebot, ich hatte dazu mit der japanischen Botschafterin hier in Berlin auch ein Gespräch. Das Angebot liegt sozusagen auf dem Tisch. Für uns kopiert doch, was wir gemacht haben. Das funktioniert halbwegs gut. Und die haben ja zum Beispiel, Japaner haben ja Abhängigkeit von seltenen Erden und dergleichen schon stark reduziert in den letzten 10 Jahren.
Und das fügt sich ja im Grunde auch, ne, wunderbar in diese offenkundige Notwendigkeit ein, dass eben das, was Mark Carney da in Davos als die Mittelmächte müssen sich zusammentun, was er ja eher auf einer politischen Ebene beschrieben hat oder auf einer Defense-Ebene, irgendwie ja eins zu eins sich in das gemeinsame Innovieren übertragen lässt oder das, also quasi oder in einem, also dass diese Mittelmächte endlich in diesen Modus der Co-Opetition stärker gehen, nämlich zusammenzuarbeiten, um natürlich im Wettbewerb zu bleiben, aber dann gegen diese Hegemone, also die wirtschaftlichen und politischen Hegemone, nur gemeinsam bestehen können. Warum?
Und wenn also, man das kurz verstärken, was du sagst.
Aber ist so offenkundig, warum passiert es nicht? Oder so wenig? Oder so langsam?
Sage ich gleich was dazu. Ich sagte vorhin noch kurz, es ist sowieso logisch, das zu tun, weil so oft ist Technologie so viel wichtiger als Politik. Wenn man sich anguckt, was unsere Welt formt und was unsere Welt verändert, dann ist es doch ganz oft die Technologie. Und natürlich geht das Hand in Hand. Ich meine, wenn wir ein paar hundert Jahre zurückgehen, die Renaissance, da war ja die sozusagen die Veränderung des Denkens und die Veränderung der Kunst und die Veränderung des Handels und die Veränderung der Technologie ging Hand in Hand. Und dass wir eben erkennen, dass diese Zusammenarbeit in technologischen Fragen zwischen den Mittelmächten durchaus sinnvoll sein kann und dass wir uns da ergänzen. Aber nochmal, wie auch vorhin mit meinem China-Beispiel gesagt, ich glaube, dass wir nicht den Fehler machen sollten, uns komplett abzuschotten oder zu glauben, dass das geht. Ich meine, dieser Autonomie-Gedanke, wir in Europa oder wir in Deutschland können autonom sein, den halte ich für falsch. Ich glaube, Autonomie ist nicht möglich. Ich glaube, Souveränität ist sehr wohl möglich. Mit all dem, was wir jetzt besprochen haben. Auch damit, dass man, Choke Points klingt so unfreundlich.
Nennen wir es Kill Switches.
Ja, nee, aber diese gegenseitige Abhängigkeit, wenn man auf der einen Seite echte Partnerschaften hat, die möglich sind, zum Beispiel mit Japan aus meiner Sicht oder von mir aus auch Kanada und natürlich innerhalb von Europa. Und wenn man dazu noch sieht, dass wir dann pragmatische Partnerschaften haben mit anderen, mit denen wir einerseits Freund sind, andererseits Feind, dann kann ein gutes Miteinander und eine erfolgreiche Technologieentwicklung für Deutschland aus meiner Sicht sehr gut möglich sein.
Genau, gegenseitige Abhängigkeit ist Kooperation und die braucht dann nicht die gegenseitige Abschreckung, ne? Dann quasi nur Konfrontation darstellt. Du hast eben auch den schönen Satz gesagt, dass die Amerikaner oder die interessante Beobachtung geteilt, dass die Amerikaner die Verbindung aus Produktion und Innovation unterschätzt haben.
Ja, ich zitiere da die Regina.
Genau, ne? Und deswegen, also jetzt braucht man die vielleicht ja nicht so für das Erfinden und Erarbeiten von Chatbot-basierten KI-Modellen, die natürlich beeindruckend sind, wollen wir gar nicht diskutieren. Wo ist denn diese Verbindung aus Produktion und Innovation besonders offenkundig, besonders wichtig? Und wo sind, ein bisschen konkreter jetzt gesagt, die Chancen, die sich daraus aus einer Produktionsnation wie unserer ergeben?
Also da bin ich natürlich zunächst mal bei der Beschreibung dessen, was uns ausmacht, ich sage oft dazu, dass im Grunde ist unsere Industrie in Deutschland ein Ökosystem bestehend aus kleinen, mittleren, großen Unternehmen, die sehr gut partnerschaftlich zusammenarbeiten. Ich glaube, dass das übrigens auch eine besondere Stärke ist. Wir hatten es ja vorhin von China. Ich glaube, dass die Fähigkeit zur Partnerschaft, zur freiwilligen Partnerschaft, zur gewünschten Partnerschaft und bei uns sehr ausgeprägt ist. Und wir haben das, ich finde, genial komplementär ergänzt, um ein Bildungs- und Wissenschaftssystem von Berufsschule bis Max Planck und das ganz Gesamte bildet ein wunderbares Netzwerk und der Fokus ist schon die Produktion. Im Sinne von das Herstellen von hochtechnischen Produkten, oft hochtechnischen Produkten höchster Qualität in mittleren Stückzahlen eher. Also bei iPhone zum Beispiel ist wahrscheinlich kein typisch deutsches Produkt, Auto eher, Maschine. Also von 10 bis 1 Million, super. Aber schon mit dem Technologiefokus, mit dem Qualitätsfokus, mit der Dinglichkeit des Produktes, das können wir aus meiner Sicht exzellent. Und da ist dann auch die Verbindung wiederum zur Innovation, die, ich sag's mal ein bisschen platt und bildlich, in derselben Fabrik stattfindet. Die Entwicklungsabteilung ist oben und unten wird produziert. Und die, die das oben machen, kennen die unten. Und die unten, die, die das unten machen, kennen die oben und können denen Feedback geben. Und für die Produkte, die ich da beschrieben habe, ist das ein einmaliges Szenario aus meiner Sicht. Und da in dem Feld sind wir stark. Und ich glaube, dass jetzt, um das in die nächste Ebene zu bringen, was kann sich daraus entwickeln, zum Beispiel mit KI? Da ist ja unser Mantra, das wir vor uns hertragen, das sogenannte Domänenwissen. Und ich will daran glauben, weil es sozusagen unsere Lebensversicherung ist, wenn das stimmt, dass das Domänenwissen das Entscheidende ist, um anwendungsnahe KI wirklich erfolgreich zur Umsetzung zu bringen und um da damit auch Qualität zu erhöhen im Sinn von mehr Produktivität, höher qualitative Produkte etc. Wenn dieses stimmt, dass das Domänenwissen dafür entscheidend ist, dann sind wir in einer exzellenten Position. Und ich sehe bis jetzt keine Indizien dafür, dass es nicht stimmt. Ich kenne Beispiele aus dem eigenen Haus und natürlich hier aus dem Verband von Verbandsunternehmen, wo das so ist. Aus dem eigenen Haus weiß ich zum Beispiel, dass wir mit einem amerikanischen KI-Entwickler zusammenarbeiten, was Robotersteuerung angeht. Dass wir aber schon erlebt haben, dass die in der Anwendung der Robotersteuerung, wenn es dann darum geht, höchst banal klingende Dinge, die wir da tun. Es geht darum, unsere Maschinen, die wir bei Trumpf herstellen, im Werkzeugmaschinenbereich, stellen Blechteile her. Unsere Kunden sind Blechteilfertiger in der Regel. Und die haben das Problem, dass das aus einer Blechtafel ausgeschnitten wird und da drin liegen bleibt, wenn der Laser das ausschneidet. Und dann muss man das hinterher absortieren. Da gibt es schon Roboterlösungen dafür. Aber ich würde mal sagen, 80% mindestens des Absortierens findet heute weltweit manuell statt. Weil das eine Tätigkeit ist, die ganz schwer automatisierbar ist. Das heißt, ich nehme dann die Einzelteile raus aus dieser Blechtafel und sortiere die, dass die zu dem Endprodukt passen. Also eine Baugruppe für ein Endprodukt oder wie auch immer. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für KI, weil das ist super Bilderkennungsthematik, das ist ein Machine Learning Thematik und es ist eine Bahnsteuerungsthematik in einer sich ständig verändernden Umgebung mit schwierigen Bedingungen und da kann man KI toll dafür anwenden. Die Roboterprogrammierung seither war grausam, weil es natürlich, wie wir es kennen, entweder im besten Fall so eine Teach-Programmierung war. Oder irgendwie ein Abfallprodukt von einem NC-Programm hat nie gut funktioniert. Und jetzt auf einmal geht es mit KI und unsere Partner kriegen das selber nicht hin. Die kriegen das einfach nicht hin, ohne dass wir denen erklären, was die Anwendung eigentlich ist und was unser Ziel ist in der Anwendung und was die Probleme sind und was der Kunde will und was er nicht will. Und das ist dann so ein Beispiel, das einem, über das man stolpert oder das einem begegnet, wo man sieht, ah, okay, das Domänenwissen ist schon entscheidend. Und der Schlüssel wird natürlich sein, wie wir, ich spreche jetzt natürlich sehr stark aus der Trumpf-Perspektive, glaube aber, dass das ein sehr gut passendes Beispiel für viele ist, dass wir erkennen, dass wir die Intelligenz haben, zu sehen, wo wird denn hier das Geld verdient? Und wo ist die Schnittstelle zwischen, das sind meine Daten oder das sind Daten meiner Kunden und die möchte ich behalten und die möchte ich selbst nutzen können und wo brauche ich Offenheit Richtung einer KI, die eben nur Machine Learning machen kann, wenn ich da eine gewisse Offenheit habe. Und hier klug zu sein und wieder pragmatisch und auch robust Das wird entscheidend sein für uns in der deutschen Industrie, was unseren zukünftigen Erfolg angeht. Aber in meiner Aussage steckt vor allem der Optimismus, dass wir im Grunde an einem ganz wichtigen Schlüsselpunkt sitzen und dass wir b, da noch keinen Bus verpasst haben im Sinn von, oh, da ist uns was schiefgegangen, da haben wir das nicht richtig übersehen, sondern ich glaube schon, dass wir aus dem mühsamen Prozess der Industrie 4.0 Erfahrung, die ja okay war, aber lange nicht das gebracht hat, was alle erwartet haben, dass wir aus dem Prozess jetzt sehr viel gelernt haben für den jetzt viel wichtigeren Schritt, wo die KI in die Fabriken kommt.
Optimistisches Szenario, ne? Es entsteht jetzt also diese Industrial AI, also diese industrielle KI, die eben nicht quasi jetzt diese klassischen Foundation Model basierte Zugang zu Wissen und Chatbot basierte Anwendungen zur Automatisierung von Wissensarbeit haben, sondern das, was du gerade aus eurer Fabrik beschrieben hast, im Grunde, ne, die Maschinen so viel intelligenter machen, dass die Produktion nicht nur effizienter wird, sondern auch Dinge möglich werden, die vorher vielleicht nicht produziert werden können. Optimistisches Szenario. Wieso und wie entsteht diese Industrial AI nicht im Silicon Valley, sondern in Nürnberg, Stuttgart? Vielleicht darum,
weil die keine Ahnung haben, wie man produziert. Ganz einfach.
Okay.
Weil die es selbst nicht machen.
Müssen wir nur aufpassen, dass es nicht in Shenzhen entsteht. Weil da steht sie natürlich.
Aber das war ja der Ausgangspunkt von unserer Diskussion.
Da entsteht sie natürlich auch.
Das ist, klar, natürlich. Klar, ne? Das war ja der Ausgangspunkt von dem Teil unserer Diskussion, dass ich gesagt habe, also Glas halb leer ist, die Chinesen sind schneller als wir und genauso innovativ. Und weil sie dasselbe Modell haben wie wir, nämlich sie haben begriffen, Produktion und Innovation hängt eng zusammen und sie sind halt fleißiger. Ich bin jetzt extrem platt in meiner Ausdrucksweise. Das Glas halb leer. Glas halb voll ist aber, wir haben das. Wir haben dasselbe Modell und wir haben es schon länger und wir haben es tief in unserer DNA. Und wir haben unheimlich viel Erfahrung und Know-how und wir haben den Vorteil, jetzt den Vorteil der späten Geburt, dass wir über Industrie 4.0 Erfahrung und so weiter gelernt haben. Hoppla, mit den Daten, das muss man verstehen, aber ist wahnsinnig schwierig. Aber wir sind alert. Und wir können jetzt an diesem Schritt eben das Domain-Know-how gezielt einsetzen, um für uns Vorteile zu erarbeiten. Schlüsselfrage für mich dabei ist, wie wichtig werden Chips dabei sein? Im Sinne von, dass wir selbst Chip-Entwicklung brauchen, weil wenn man der Hypothese folgt oder der Annahme folgt, dass viel dieser Industrial AI on the edge sein wird, dann wird natürlich irgendwann die Frage sein, okay, was für ein Silicon braucht man da? Also, what type of silicon is necessary? Und
welches Chip-Design?
Ja, welches Chip-Design? Und das wird ja nicht, das wird nicht ein klassischer Controller-Chip sein, wie wir es heute kennen, oder ein klassischer FPGA, sondern das sind wahrscheinlich Chiplets, wo wir von 2 Nanometer bis Mature Device-Strukturen haben. Und welchen Teil davon sollten wir proprietär haben? Welchen Teil davon sollten wir stark beeinflussen oder vielleicht zum Teil auch besitzen? Und dann haben wir wieder natürlich ein Thema mit unserer Industriestruktur. Dann sind wir beim Skalierungsthema, weil da sind Kosten dann vorhanden, die Einzelfirmen, auch die größeren Einzelfirmen, nicht selbst stemmen können. Das ist schon eine ganz entscheidende strategische Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, mit der wir uns aber beschäftigen.
Okay, dann gib uns die Lösung. Also, ne, wenn die Tiefen, die Taschen nun mal nicht so tief sind wie von amerikanischen Big Tech oder quasi sehr tiefen chinesischen Staatsfonds, wie können wir mithalten?
Also ich glaube, dass auf paradoxe Weise der gescheiterte Chips Act, wenn man es so will, ein Glücksfall für uns ist. Der ursprüngliche Chips Act, ich komme dann gleich zur Antwort, der ursprüngliche Chips Act war ja ganz, wenn ich es richtig weiß, ein von von der Kommission stark getriebenes Projekt, Thierry Breton, der eigentlich eine eigene Leading Edge Fab haben wollte und glaubte, dass wir das mit viel Geld hier in Europa bauen können. Und dann konnte er davon überzeugt werden durch einige, ich war da durch Zufall auch dabei, weil ich halt über die Verbindung zu ASML da eingeladen war, mitzudiskutieren mit Breton und von der Leyen und Verstager, die damals da noch dabei war. Und wir haben gesagt, also wenn das eine politische Entscheidung ist, dass wir Leading Edge auf dem Kontinent brauchen in Europa, dann ist der einzige Weg, das umzusetzen, eine der großen Chip-Hersteller, Intel, Samsung, TSMC damals, zu überzeugen, dass sie hier eine Fab bauen. Und das zu überzeugen heißt natürlich, wir müssen ihnen Geld geben. Das ist mal, das muss für die attraktiv sein. Und jetzt sind die Karten neu gemischt, weil aus der Intel-Geschichte vermutlich nichts wird. Und wir können nochmal nachdenken und können sagen, vielleicht ist es gar nicht notwendig, dass wir so eine Fab bei uns haben, weil wenn man das Ganze vom Markt her denkt, dann gibt's ja in Europa gar keinen Markt für die Chips, die aus so einer Fab kommen. Direkt. Sondern das geht in Mobile Devices und natürlich inzwischen auch in KI. Aber
bisschen Autos vielleicht.
Ja, ein bisschen. Aber ansatzweise nur. Und was brauchen wir denn in Zukunft? Wie wird sich das entwickeln? Ist es denn tatsächlich sinnvoll, dass wir jetzt in dieses 2-Nanometer-Race einsteigen? Oder können wir klug in das Thema Chip-Entwicklung einsteigen? Mit dem Domänenwissen, das wir haben, und da eine Art iMac 2.0 bauen. iMac 1.0, auch jetzt ganz stark verkürzt, macht im Grunde Applikationsentwicklung, nicht Chipentwicklung. iMac 2.0 auf europäischem Boden geht in Chipentwicklung. Und wir gucken da auf neue Themen. RISC-V wäre ein Ansatz. Oder eben, dass man tatsächlich das Angström-Regime sich anguckt. Und man setzt daneben komplementär eine Boutique-Fab, die im Grunde hilft zu entwickeln. Voraussetzung natürlich, dass das nicht ein wissenschaftliches Ding ist, wo dann Maschinen stehen, die Staub sammeln, sondern wo wirklich entwickelt wird, aber dass das nicht eine einzelne Firma machen muss, sondern dass es wie nach dem iMac-Modell ist, ich kaufe mir da Zeit, ich kaufe mir da Entwicklungskapazität, programmbezogen.
Für alle, die nicht so tief drinstecken, sag noch mal kurz, was iMac ist. Was
iMac ist in der Nähe von Brüssel, in Löwen, das weltführende Entwicklungszentrum für Chip-Produktionsapplikationen, zu dem alle führenden Chiphersteller der Welt gehen. Also auch TSMC ist sozusagen ständig beim iMac. Dort sind die neuesten Prozesse werden dort entwickelt mit den neuesten Tools, die noch gar nicht produktionsreif sind. Also im Grunde ist auch so eine Art Produktionsvorentwicklung, die dort stattfindet.
Und ein Chokepoint.
Und ein Chokepoint, übrigens. Ja.
Interessant. Dann wäre das jetzt eine Ebene höher betrachten. Und du hast den Begriff ja vorhin selbst schon genannt. Ne? Was heißt technologische Souveränität für dich? Jenseits der Chips. Die Chips sind natürlich ein gutes Beispiel dafür.
Ja,
aber lass es uns ein bisschen breiter fassen. Ne? Also was wäre der richtige Blick auf, das empfinde ich als souverän. Mhm. Und wohlwissend, dass Interdependenzen weiter bestehen werden.
Ganz genau. Also im Grunde beschreibst du es. Ich glaube, dass technologische Souveränität zunächst mal voraussetzt, dass es ein Bewusstsein gibt, dass man technische Souveränität haben möchte. Das ist neu. Das war da war ich auch in dieser Denke zu Hause. Die Welt war eine andere vor 2019, wo alles verfügbar war und man im Grunde in einer weltweiten echt kooperativen Zusammenarbeit die Produkte da hergestellt hat und gekauft hat, wo es am besten ging, was auch immer das bedeutet. Und alles war immer verfügbar. Das ist jetzt in dieser jetzigen geopolitischen Situation sicher nicht mehr der Fall. Und deswegen ist der erste Schritt, dass man zunächst mal erkennt, ich möchte technologische Souveränität haben. Und der zweite Schritt ist dann natürlich, dass man eine Strategie sich überlegt, was bedeutet das für mich, was muss ich unbedingt selbst machen und was kann ich ohne, so die beiden Extrempole sind oder die beiden Pole sind, was muss ich unbedingt selbst machen und was kann ich in jedem Fall extern besorgen. Und dann gibt es ganz viel Grau dazwischen, wo ich eben über Kooperationen, über gegenseitige Abhängigkeit und so weiter sicherstelle, dass alles, was ich brauche, laut meiner Strategie, die ich davor mir überlegt habe, mir immer zur Verfügung steht.
Und wie schnell kann ich wechseln, wenn ich feststelle, dass irgendetwas nicht verfügbar ist?
Ja, oder? Genau, also zum Beispiel, brauche ich immer eine Second Source.
Ja. Ne, also physisch eine Second Source oder eine Software, von der ich weiß, ja, ich kann kann wechseln, ohne dass ich die Fabrik erstmal 4 Wochen lahmlegen muss oder 4 Jahre oder gar nicht mehr betreiben kann.
Und technologische Souveränität als Konzept bedeutet ja nicht nur, wie wir es jetzt, glaube ich, im Moment denken, jetzt auf einer staatlichen Ebene oder als ein Verbund von Gesellschaften wie die EU, sondern es kann ja auch die Firma selbst betreffen. Und es muss gar nicht so sehr, das hat einen fließenden Übergang in klassische Einkaufsstrategie. Also wenn ich Cloud angucke, dann hat für ein normales deutsches Unternehmen, kann das ja 2 Facetten haben. Das hat einerseits die Facette, will ich mit einem amerikanischen Cloud-Anbieter zusammenarbeiten oder nicht? Wenn ich aus welchen Gründen auch immer entscheide, ich möchte das nicht, ist das eine völlig andere Facette, als wenn ich sage, ich möchte technologisch souverän sein, was Cloud angeht. Wo die herkommt, ist mir zunächst egal. Dann ist es trotzdem sicher unklug, mit einem einzigen Cloud-Anbieter zusammenzuarbeiten, auch wenn das super bequem ist, weil der mir die Office-Software liefert und das Betriebssystem für meine PCs und der ja auch gut ist und der jetzt auch noch ein ganz pfiffiges KI-Modell mir anbietet und sagt, guck mal, das kommt ganz von selber mit deiner Office-Lösung mit, also bin ich irgendwie auch automatisch auf dessen Cloud. Total bequem, aber super nicht clever, weil die Preispolitik, die mir dann begegnen wird, ist atemberaubend. Und dann nehme ich doch lieber den Mehraufwand in Kauf, zu sagen, ach, es gibt noch 2 andere Amerikaner, die sind genauso gut, die sind zwar ein bisschen anders, es erfordert bei mir im Haus Zusatzaufwand, aber wenigstens habe ich in Anführungszeichen technologisch souverän im Sinne von, ich bin viel weniger erpressbar. Das ist auch eine Form von technologischer Souveränität. Also ich glaube, dass dieses Nachdenken über, was bedeutet für mich im ganz speziellen Fall technologische Souveränität und die Schritte, ich möchte das haben und das heißt, ich brauche eine Strategie und das heißt, ich muss dann daraus Maßnahmen ableiten. Das kann man auf jeder Ebene spielen und das sollte man wahrscheinlich auf jeder Ebene spielen.
Bei der Software gibt es ja jetzt die gute Situation, dass wir einfach amerikanische KI nutzen können, um die Applikation uns von Cloud Code nachbauen zu lassen und dann dadurch souverän werden.
Ja, das ist allerdings echt. Das erinnert mich an den wunderbaren israelischen Satiriker, Autor Ephraim Kishon, der in den 70er Jahren beschrieben hat, nette Geschichten mit seinem Freund Yosele. Und der erzählt dem Yosele, es gibt jetzt Schachcomputer, das gab's damals. Und dann sagt sein Freund Yosele, das ist ja wunderbar, dann kaufe ich mir 2, die lasse ich gegeneinander spielen, kann ich dabei ins Kino. Und so ähnlich klingt das mit der KI, die sich selbst sozusagen abschafft oder im Sinne von ihre eigene Konkurrenz aufbaut.
Wobei ja das die höhere Pointe beim Schach jetzt ist, dass viel mehr Menschen wieder menschlich Schach spielen, seitdem der Computer viel besser Schach spielt als der Mensch.
Also das wusste ich nicht.
Es gibt einen Schachboom weltweit sowieso, aber okay. Die Befürchtung, dass Schach uninteressant wird, weil Computer besser Schach spielen als Menschen, die hat sich ins Gegenteil verkehrt. Ne? Ja. Die guten Schachspieler nutzen natürlich alle KI, um damit zu trainieren.
Ja.
Der Spaß am Spiel, der ist Das ist natürlich so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die perfekte Analogie für Unternehmen, für unternehmerische Wertschöpfung ist, weil jetzt unternehmerische Wertschöpfung als La Polar oder als Sport oder als irgendwie spannenden Zeitvertreib zu sehen.
Aber ich glaube, dass man schon was daraus ableiten kann, kann man versuchen, dass wir am Ende natürlich in einer Welt leben, die von uns Menschen geprägt sind und dass Dinge nicht linear sind in unserem Denken und deswegen dann solche Dinge, eigentlich nicht gut vorhersehbare Reaktionen von uns allen passieren. Und ich bin mal gespannt, wie zum Beispiel die Social-Media-Nutzung in 5 Jahren ist, ob da auch ein Trendbruch passieren könnte. Für mich ein interessant, vielleicht kein gutes Beispiel oder ein bisschen weit hergeholt ist, Vinyl. Wenn man sich anguckt, jetzt gibt es im Grunde ja nur noch Streaming und Vinyl. Und Vinyl wächst schnell und hat eine nie vorhergesehene Renaissance.
Und du auch? Hast auch Vinyl?
Ich auch,
ja. Alter Jane Xer?
Ja, klar. Ich habe halt meine alten Platten auch.
Plattenkoffer noch?
Ja, und ich hatte immer einen Plattenspieler. Aber ich muss zugeben, natürlich durch die Verfügbarkeit von neu gepressten Platten, 180 Gramm, in toller Qualität, ist es nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Aber es ist einfach, meine Kids haben jetzt alle auch Plattenspieler.
Echt?
Und finden es toll und legen sich Platten auf.
Echt?
Ja.
Okay. Unser nicht, aber gut.
Okay.
Der ist sehr, sehr durchdigitalisiert. Lass uns über Bürokratie reden. Das macht ja immer Spaß.
Das ist ein tolles Thema.
Du redest ja auch in allen deinen Rollen drüber, ne? Also sowohl jetzt aus Perspektive eures Unternehmens, eures Familienunternehmens in der BDI-Funktion, natürlich bei uns im Aufsichtsrat der Sprint bist du mit dem Thema natürlich oft konfrontiert. Gedankenexperiment. Mal angenommen, wir hätten diese Bürokratie, von der alle reden, nachdem wir dann den Bürokratieabbau hinbekommen haben. Also auf der einen Seite total schlank, pragmatisch, aber auch sehr stabil. Also gewissermaßen die Stärke der Bürokratie, den Prozess berechenbar zu machen, schnell berechenbarer zu machen, gerecht zu machen. Das alles kann die dann. Wie viel innovativer wäre Deutschland?
Also ich bin fest davon überzeugt, wir wären unendlich viel innovativer. Im Sinne von, wir wären schneller. Ich glaube, wir würden auch mehr ausprobieren. Wir würden Menschen, die heute, weil es zu mühsam ist, keine Lust haben, in diesen Prozess einbringen. Aber ich möchte nicht, und wir sehen es ja auch, wenn wir solche Ansätze fahren, wir beide sind uns darüber bewusst, das ist keine Pro-Domo-Veranstaltung hier und deswegen reden wir eigentlich nicht über die Sprint, aber das eine Beispiel sei mir erlaubt. Wir sehen es ja an der Sprint, dass wenn man zumindest einen Teil der Bürokratie wegnimmt, dass dann vieles geht, was man für unmöglich gehalten hätte. Und ich glaube, da geht noch viel mehr. Aber ich möchte trotzdem auch nochmal das Paradoxon beleuchten, in dem wir da stecken. Wir sind jetzt, ich gehöre da dazu, wir sind ja alle professionelle Bürokratie-Basher und auch zu Recht, weil viele Dinge wirklich geradezu grotesk sind, die wir tun. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, unser System ist in Deutschland ist für Stabilität gebaut und das sehr gut. Und an dem Punkt der Unterhaltung heißt dann meistens, naja, klar, mit unserer Geschichte, das war auch notwendig, das meine ich gar nicht. Sondern wir haben ein System gebaut, das ein Fundament wurde für einen enormen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Erfolg. Der war ja da, trotz dieses Systems. Und ich sage, nein, wegen dieses Systems. Und die Grundeigenschaft Stabilität, die bringt halt mit sich, dass es extrem veränderungsresistent ist. Und die Frage, die wir beantworten müssen bei unserer Bürokratiefrage, ist die, wie verändern wir das eine, ohne das andere zu verlieren? Wir wollen ja die Stabilität, die Verlässlichkeit, die es ja oft auch noch gibt, hohe Qualität der Prozesse in der Bürokratie. Die wollen wir alle haben. Auch die Gerechtigkeit, die dadurch entsteht. Gerechtigkeit im Sinn von, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Das heißt, so wie wir es mal vereinbart haben, dass es rechtlich richtig ist. Das sind alles enorme Vorteile. Und die Schweiz würde sich wahrscheinlich nicht als bürokratiearmes Land bezeichnen. Aber wenn wir es auf das Niveau, das die haben, reduzieren würden, würden wir schon so viel Kraft freisetzen in unserem Land, dass wir viel, viel innovativer werden würden. Und im Grunde will ich mit bei dem, wo ich sage, wir müssen die Bürokratie reduzieren, nur, dass wir dysfunktionale Dinge oder nicht mehr sinnvolle Dinge, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind, einfach wieder wegtun, um bei einem Status zu landen, den wir vielleicht in den 90er Jahren hatten. Das ist ja nicht das Beispiel, das du aufgerufen hast, wenn wir sozusagen massiv weniger Bürokratie hätten. Oder sind wir da doch
Weniger. Also ich hatte jetzt, die ideale Bürokratie ist nicht die Bürokratie, die es nicht gibt. Ne?
Ja, genau.
Wir hatten eine Folge mit Wolfgang Drechsler, ein bisschen älter, hört mal rein, wenn es euch genauer interessiert, die eben genau die Ambivalenz oder die notwendige Beidhändigkeit von Bürokratie, der Flexibilität und Stabilität beleuchtet. Ne? Und das ist auch Konsens im Kern natürlich in der Bürokratieforschung, dass es nicht um je weniger, desto besser geht, sondern je funktionaler, desto besser.
Ja, und
die Dysfunktionalität entsteht im Wesentlichen, entschuldige, wenn ich es noch sagen darf, durch eine quasi nicht beherrschbare Komplexität, die dann eben zur Selbstfesselung wird. Und genau, und da ist im Grunde die Frage, an welcher Stelle hat das deutsche Bürokratiesystem eine Art Kipppunkt überschritten, bei dem mehr Komplexität zu nur noch mehr also wissenschaftlich gesprochen, mehr Kompliziertheit zu noch mehr Kompliziertheit, die irgendwann dann in Richtung Komplexität, also quasi nicht mal mehr quasi durch die klügsten...
Ist ein selbsthemmendes System. Das
genau, also nicht ein nicht mehr verstehbares System wurde. Ja. Und das ist nicht, also jetzt in der wissenschaftlichen Unterscheidung zwischen Kompliziertheit und Komplexität kann man sagen, eigentlich könnte ein bürokratisches System nicht komplex werden, sondern wäre nur zu kompliziert. Aber das stimmt in dem Moment nicht mehr, in dem niemand mehr die Wechselwirkung der unterschiedlichen bürokratischen Regelungen verstehen kann. Dann ist es ein komplexes System geworden. Und in diesem Zustand befinden wir uns. Ne? Und die Frage ist gewissermaßen, wie kann man diesem, ne, das ist jetzt auch nichts Neues, dass quasi Bürokratie diese sich selbst verstärkenden Effekte in sich trägt, aber wo kann man mal wirklich radikal so zurückschneiden, dass wir auf diesen Zustand der 90er Jahre zurückkommen? Oder vielleicht, ne, also quasi des späten 19. Jahrhunderts, wo du sehr stabile preußische Verwaltungsprozesse etabliert hast und gleichzeitig dieses Land mehr Innovation und mehr geistige Blüte hervorgebracht hat, zumindest auf den technischen Feldern, als jedes andere Land der Welt.
Schwierige Aufgabe, die ich jetzt hier bekommen habe. Ich kann nur punktuell reingehen. Für mich ist einer der wesentlichen Aspekte, dass die Ermessensentscheidung praktisch nicht mehr möglich ist, weil es auch eine Furcht, Fehler zu machen im System gibt und auch das, die Gefahr besteht, dass man eben dadurch, dass man Ermessensentscheidungen trifft, dass die dann aufgerufen werden als korrupt. Und da haben wir ganz, ganz viel Flexibilität verloren. Es ist ja nicht nur das System im Sinn von den Regeln, die aufgeschrieben sind, sondern was die Menschen damit machen. Und ich kann ein überbestimmtes System trotzdem funktionsfähig halten, wenn ich selbstständig denkende Menschen habe, die es anwenden. Aber wenn beides vorhanden ist, also wenn ich einerseits ein überbestimmtes System habe und gleichzeitig den Menschen nicht mehr erlaubt, selbstständig zu denken, dann wird es zur Erstarrung. Das heißt, ich muss an beidem arbeiten. Ich glaube schon, ich muss die Überbestimmung reduzieren, indem ich einfach sehr viele Regeln einfach abschaffe. Und ich muss gleichzeitig meine Menschen, die in dem System arbeiten, auch wieder ermächtigen, es zu tun. Und das beides ist eine politische Aufgabe, aber am Ende des Tages ist natürlich beides eine gesellschaftliche Aufgabe. Am Ende hängt es am Vertrauen. Wenn wir den Menschen nicht vertrauen, dass sie Ermessensentscheidungen treffen in den Ämtern, sondern sie da an die Kette nehmen, dann wird es nicht gelingen. Aber da bin ich ja jetzt auf einer philosophischen Ebene, die uns wahrscheinlich nicht weiterhilft. Das klingt gut, aber bringt keine Lösung, fürchte ich.
Lass uns wieder praktisch werden.
Ja.
Lässt sich die Bundeswehr mit dem Ausmaß von Bürokratie, und sie leidet ja besonders unter Bürokratie, wieder zu einer schlagkräftigen Truppe machen?
Das glaube ich schon. Ich glaube, dass da auch eine Bereitschaft da ist in unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, dass einzelne Elemente der Bundeswehr, ich denke jetzt zum Beispiel ans Beschaffungsamt, dass das nicht reformierbar ist. Ich glaube, das geht gar nicht. Und jeder Versuch, das zu tun, ist nur eine Energieverschwendung. Wenn man sich anguckt, und da bin ich jetzt natürlich, gehe ein Risiko ein, weil ich die Zahlen nicht wirklich drauf habe, aber ich glaube zu wissen, in Koblenz arbeiten ca. 10.000 bis 12.000 Menschen. Denen sind nochmal so viele zugeordnet, die denen zuarbeiten, nicht in der Behörde selbst. Die haben ein Beschaffungsvolumen, das ist vergleichbar mit dem der DHL. Es ist auch in der Komplexität vergleichbar mit dem der DHL. Natürlich ist eine Bundeswehr was anderes als ein privates Versandunternehmen, aber die DHL richtet auf der ganzen Welt Warenhäuser ein. Die DHL hat ungefähr eine gleich große Flugflotte wie die Bundeswehr. Die Art der Geräte und Anlagen, die beschafft werden müssen, sind vergleichbar. Die DHL-Beschaffung hat 600 Mitarbeiter und braucht im Schnitt ein Zehntel so lang, etwas zu beschaffen, wie die 24.000, von denen ich da gerade sprach, die das für die Bundeswehr tun. Sowas ist nicht reformierbar, sondern die Möglichkeit ist die, ich sage, okay, das ist die Bad Bank, die behalten wir, das sind ja auch viele Beamte und so weiter und so fort, das wäre ein Riesenaufwand, zu versuchen, da die Belegschaft zu reduzieren, um sie effizienter zu machen oder so. Wir lassen das einfach weiterlaufen, wir bauen daneben was Neues auf, das Stück um Stück die Aufgaben übernimmt. Wir fangen mit einem an, Drohnenbeschaffung. Das ist was ganz Neues, können die sowieso nicht. Und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste. Und irgendwann haben wir dann, um bei meinem Beispiel zu bleiben, die DHL-Beschaffung. Wir machen mit vielleicht 1.000 Leuten, weil es komplexer ist, das, was heute die über 20.000 machen und sind schneller. Und ich glaube, dass wir auch ganz bewusst ein paar solche Beispiele bauen müssen, um zu zeigen, dass das der Weg ist. Und ich möchte auch noch eine Nachbemerkung machen. Das klingt jetzt unheimlich respektlos den Menschen gegenüber, die da in Koblenz arbeiten. Das bin ich nicht. Ich habe hohen Respekt vor denen, weil die in dem Rahmen, in dem die da sind, wahrscheinlich einen Hammerjob machen. Dass die überhaupt was rausbringen in so einem System, ist ja schon eine große Leistung.
Wollmützen für Soldaten in Afghanistan war aber schwierig.
Das Beispiel kenne ich noch nicht, aber ja.
Irgendwann sind sie gescheitert an der Beschaffung von 3.000 grünen Wollmützen, die dann die Soldaten sich
und
selbst...
Und wie hat man es dann gemacht? Bei Amazon bestellt oder wie?
Die Soldaten haben die sich selbst mitgebracht, die haben ihre Skimütze genommen oder ihre okay. im Army Supply
ja,
aber Shop.
Das ist Legion, was es da für Beispiele gibt. Mhm. Aber es ist fies, jetzt auf denen rumzubashen. Wir haben ganz viele solche Beispiele und es ist alles miteinander unsere Gesellschaft, die wir gemeinsam gebaut haben.
Also wir hatten einer unserer Seniors, unserer Spiritus-Rektoren bei der Sprint, der Karl Schlagenhoff, der hatte mal den Vorschlag gemacht. Als in der Corona-Zeit ja diese ganzen Kreuzfahrtschiffe leer standen, da kam der auf die Idee, man könnte doch diese ganzen Verwaltungsleute einfach auf diese Kreuzfahrtschiffe schicken, ne? Also dann gehst denen ja gut und dann ist schön und so, und dann könnt ihr es den ganzen Tag selbst verwalten.
Also ich
und wir könnten hier arbeiten.
Das mit der Bad Bank, dieses Beispiel habe ich von einem Freund, der kommt aus der Immobilienbranche, der ist im Ruhestand inzwischen. Und er hat nach der Telekom-Privatisierung die Immobiliensparte der Telekom übernommen. Kam, wurde dort angeheuert, kam dazu, war Vorstand für Immobilien. Und der hat den Bereich übernommen und hatte in diesem Bereich, in der Immobiliensparte der Telekom, 18.000 Mitarbeiter. Und das war vollkommen dysfunktional. Und er hat dann eine Gesellschaft gegründet, die hieß die ImmoServe. und hat in diese Gesellschaft, ich glaube, 7000 Mitarbeiter rein, die sich nur selbst verwaltet haben. Die hatten ein eigenes Gebäude, in dem waren, das sie waren, das durften die auch verwalten. Und die hatten eine Personalabteilung und alles, was man so braucht. Und die haben sich nur selbst verwaltet, weil er konnte sich von denen nicht trennen, weil die hatten alle unbefristete Verträge oder Beamtenstatus. Und mit den restlichen, die übrig waren, ich weiß nicht, wie viel es ursprünglich waren, aber lass mal mit den restlichen, ich glaube, es waren weniger als 18.000 ursprünglich, ich glaube, es waren 12.000. Mit den restlichen 5.000 hat er dann die Immobiliensparte neu aufgesetzt und effizient gemacht und hat dann im Zuge, im Laufe der Jahre das auch verkleinert, weil die Telekom hatte wahnsinnig viele Immobilien, die sie gar nicht brauchte.
Also das wäre doch der Idealfall für Karl gewesen. Ne? Ja. Alle aufs Kreuzfahrtschiff?
Ja, genau. Und das war im Grunde das Kreuzfahrtschiff.
Genau, es war leider nur kein Kreuzfahrtschiff.
Aber das ist ja genau dieser Ansatz. Und ich glaube, sowas geht nur so.
Du merkst natürlich, dass ich irgendwie bewusst jetzt nochmal auf die Militärthemen gekommen bin über die Verwaltung. Aber eigentlich geht's oder wichtig ist mir, dass wir auch noch die Frage diskutieren, inwieweit Innovation die beste Verteidigung sein kann. Das ist ja so ein Schlagwort, das wir bei Sprint jetzt ein paar Mal benutzt haben. Inwieweit hängen Innovation und Verteidigung zusammen? Und ist es im Grunde gewissermaßen ein realistisches Spiel, dass wir in der Verteidigungstechnologie so innovativ werden, dass wir dann auch vielleicht mangelnde Truppenstärken kompensieren können oder ähnlich?
Also ich bin natürlich kein Verteidigungsexperte, aber ich kenne Industrie ein wenig und Innovation. Und es ist ja ganz augenfällig, wie wichtig Innovation ist. Das sehen wir leider in dem terroristischen Krieg in der Ukraine. Und mit welcher unfassbaren Innovationskraft und Flexibilität sich die Ukrainer da verteidigen, und die Innovation ist der Schlüssel.
Und rasieren auch einfach mal so ein Bataillon NATO-Truppen bei einer Übung mit 12 Mann?
Mhm. Wahnsinn. Und wir hatten es vorhin ausführlich über die Innovationskraft der deutschen Industrie, von der ich behaupte, die ist da und übrigens auch von unserem Wissenschaftssystem. Und die Frage ist natürlich, wie machen wir das nutzbar dafür, dass wir wieder unsere Grenzen verteidigen können, was wir heute nicht könnten. Und da ist aus meiner Sicht die Zusammenarbeit zwischen der klassischen Rüstungsindustrie und der Industrie und Startups absolut essentiell, um das hinzubekommen. Man kann heute manchmal einen Eindruck gewinnen, dass große Rüstungshersteller in Deutschland glauben, dass sie das alles selber machen können und dass und die sagen dann auch zum Teil natürlich zu Recht, ihr habt ja keine Ahnung, was das bedeutet, eine Armee zu bedienen. Die haben ganz andere Anforderungen und so weiter und so fort.
Und das Beschaffungsamt zu bedienen?
Ja, also ich habe mal ganz ketzerisch gesagt in einer Diskussionsrunde, das wahre Alleinstellungsmerkmal der Verteidigungsindustrie ist gar nicht Waffen zu bauen, sondern das System bedienen zu können. Und das ist natürlich insofern fatal, als dass wir dann zwei haben, die nicht wollen, dass sich's ändert. Das System selbst will sich nicht, dass sich's ändert. Und die es heute begreifen, wie es geht, wollen ihr Alleinstellungsmerkmal nicht verlieren. Aber das ist schon arg ketzerisch. Aber ich glaube schon, dass das eine der Kernkompetenzen ist, dass die haben. Aber das kann man ja lernen. Und vor allem kann man das über Kooperationen lernen. Das muss man gar nicht lernen, wenn man mit denen gut zusammenarbeitet. Und da gibt's auch Ansätze, dass da Plattformen dafür geschaffen werden. Der VDMA zum Beispiel macht da viel. Aber auch der Verband, der für die Rüstungsindustrie macht das viel. Der heißt, glaube ich, Verband Verteidigungsindustrie.
Und Verband der Luftfahrtindustrie ist da, glaube ich, auch gut,
ja, genau,
gut involviert.
Ja,
ne?
genau. Und die unterstützen das sehr gut. Eben, aber natürlich gibt's, das spürt man in den Gesprächen, gibt's da schon noch Berührungsängste, zum Teil wahrscheinlich auch Vorbehalte, aber auch einfach auch Unkenntnis, wie die Zusammenarbeit gelingen kann zwischen ziviler Industrie und Rüstungsindustrie. Aber es ist, du hast das Thema Innovation angesprochen, das ist ein wichtiges. Aber auch Skalierungsfähigkeit, Produktionsmethodik etc. Ich glaube schon, dass wir in der zivilen Industrie phänomenal gut sind in diesen Dingen. Und ein Hammerpotenzial haben in Deutschland. Und wir wären ja einfach töricht, dieses Potenzial nicht zu nutzen, indem wir sagen, das ist off-limits, das machen wir mit der Verteidigungsindustrie. Und dann kommt als dritter Aspekt das Thema Startups. Da gibt es natürlich besondere Berührungsängste, weil die kommen halt und verderben schon auch die guten Sitten. Das muss man schon sagen. Also im besten Sinne verderben die guten Sitten.
Die schlechten Sitten.
Ja, genau. Dass die halt hammerschnell sind und unkonventionell und sagen, komm, das muss man doch völlig anders machen. Und aber ich bin da auch wieder ganz optimistisch, weil wenn man sich anguckt, wie vollkommen das Tabu dieses Thema vor 3 Jahren noch war. Also da musste sich ja jemand verstecken, der sagte, ich mache ein Startup für militärische Drohnen. Und heute haben wir an vielen Stellen beginnen solche Startups. Und wir haben schon ein paar, die wirklich toll unterwegs sind. Von daher bin ich da auch wieder begeistert von dem Unternehmertum und der Innovationskraft, das wir in unserem Land haben.
Was ich sehr interessant finde und auch eigentlich übers Militär hinausgeht, ist, ne, dass du im Grunde die Kooperation von diesen hochinnovativen Unternehmen mit oder hochinnovativen Startups mit innovativen großen Spielern. Da Glas halb voll, wahnsinnig viel Potenzial, Glas halb leer. Warum tun sich die Deutschen Goliath so wahnsinnig schwer, mit den Guten unter den Davids zu kooperieren oder gar sie auch zu schlucken? Ne? Wenn du es festmachen möchtest an quasi Übernahmen von hochinnovativen Startups, die auch irgendwie bewiesen haben, dass gute Produkte haben und Markt haben und so weiter, dann, ne, und das mal in höheren, quasi höheren Beträgen passiert, macht das SAP manchmal oder Siemens Healthineers macht das mal, aber insgesamt, ne, Faktor USA oder ne, machen die USA 3 bis 5 Mal so viele Übernahmen von hochinnovativen Startups in einem M&A-Prozess in Unternehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das bei Trumpf handhabt, aber im Grunde gibt es ja genug große oder ausreichend große Unternehmen, die vielleicht besser beraten wären, mal diesem Startup-Ökosystem irgendwie sich dessen zu bedienen. Und damit natürlich auch das Ökosystem stärken, Exit-Perspektiven für.
Nee, leuchtet mir alles ein. Ich kenne das ja auch ein bisschen. Hab da selber einiges drin gemacht, bei Trumpf und auch sonst. Das hat viele Facetten und viele Aspekte. Also zunächst mal ist es so, ich reiß mal ein paar an. Wenn man an den innovativen Mittelstand denkt, dann ist es da natürlich das Dilemma, dass da Privatbesitz auf Kapitalmarkt trifft und damit die Bewertungsfrage eine Rolle spielt. Ich habe gar nicht die Währung, um in diesem Geschäft mitzuspielen. Weil natürlich die Währung einer Firma Trumpf ist das Geld, das wir verdient haben, aber nicht unsere Bewertung, die wir dafür einsetzen können. Das ist sicher etwas, mit dem wir uns in den kommenden Jahren, also ich meine nicht jetzt wir bei Trumpf, sondern wir als Industrie, in den kommenden Jahren beschäftigen müssen. Weil wenn ein wesentlicher Transfermechanismus Startups sind, dann ist qua System der Mittelstand im Privatbesitz davon fast abgeschnitten. Wenn das so wäre, dann hätten wir da ein Problem. Zweiter Punkt ist sicher dann, wenn man an sehr hohe Bewertungen denkt von Startups, also wenn ich jetzt an Unicorns denke, dann ist es natürlich so, dass da selbst die kapitalmarktnotierten Unternehmen, die Übernahmen machen könnten, natürlich extrem limitiert sind. Du hast SAP genannt, die sind da jetzt eine Ausnahme. Aber wir haben natürlich dadurch, dass wir keinen europäischen Kapitalmarkt haben, ich glaube schon, dass das einer der wesentlichen Aspekte für die Bewertungen im DAX sind, die ja deutlich niedriger sind als die im Vergleich in den USA. Natürlich hat es auch mit der Art der Firmen zu tun, aber ich behaupte einfach mal, eine SAP identisch hätte in Amerika mindestens die 5-fache Bewertung. Einfach aufgrund der Größe und der und der Liquidität des Kapitalmarktes. Wenn mehr Geldanlage sucht, dann geht es halt in gute Targets. Und das sehen wir ja auch jetzt in einem, wie ich finde, übertriebenen Fall bei den Magnificent Seven, wo die absoluten Bewertungen brutal hoch sind einfach.
Okay.
Klar, die verdienen Geld.
Okay. Genau. Die Unspoken Message des BDI-Präsidenten ist hier, man muss europäische Aktien kaufen, weil sie sind dann ja systematisch unterbewertet.
Wir brauchen einen europäischen Kapitalmarkt. Ja.
Und eine europäische Technologiebörse natürlich.
Und eine europäische Technologiebörse. Keine Frage.
Ja.
Dann bekommen wir die Bewertungen auch nicht automatisch. Wir brauchen schon auch gute Firmen. Aber wir haben ein völlig anderes Ökosystem hier als in den USA. Aber trotzdem, der dritte Aspekt, ich habe ja gesagt, Mittelstand, Privatbesitz, Kapitalmarkt ist anders, zweitens. Aber natürlich glaube ich schon auch, darauf wolltest du ja wahrscheinlich raus.
Ich will auf gar nichts raus. Ich bin total begeistert, dass ich quasi nur Stichwörter hinwerfen kann und bekomme immer so, ja, fast so unternehmensberatermäßig 3 Punkte immer geliefert.
Echt? Ist das? Da würde mir gar nicht auffallen.
Der Mensch konsumiert Argumentationen so, gerne.
Mache ich immer 3?
Machst du auch ganz oft 3.
Okay.
Zählen wir mal gleich nach,
wie oft du das in diesem Gespräch immer ist schon, dass ich ja an not invented here Syndrom. Ich glaube schon, dass, also das ist jetzt auch wieder gewagt, aber der deutsche Ingenieur, um es mal so platt auszudrücken, hat natürlich schon die Stärke, dass er toll ist, aber die Schwäche, dass er nicht so gern hat, wenn andere toll sind. Das könnte schon sein.
Der deutsche Ingenieur sitzt auch hier am Tisch.
Ja.
Du hast Maschinenbau studiert, ne?
Ja.
Warst dann ja auch CTO, also quasi in dieser technischen Führungsrolle. Bei Trumpf hättest du eigentlich quasi aus der Familie Leibinger kommend auch irgendetwas anderes studieren dürfen als Maschinenbau?
Ja, ich wäre gern das geworden, was du bist. Journalist.
Da hast du aber Glück gehabt. Du hast die richtige Abzweigung genommen.
Mal sehen. Also ich habe auf jeden Fall auch was Tolles studiert. Aber ich hatte tatsächlich Interesse, Journalist zu werden. Ganz ehrlich, du weißt ja, ich bin jetzt 58. Das ist jetzt also 40 Jahre her. Man romantisiert sich selbst ja im Rückblick. Von daher, wie ernsthaft die Absicht war, kann ich im Nachhinein gar nicht mehr sagen. Ich habe es immer wieder drüber nachgedacht. Aber ich habe ganz zweifelsohne ein ganz ausgeprägtes Interesse an Literatur, an Geschichte, an Philosophie, an Kunst, und so weiter. Und in die Richtung zu gehen, auch an Sprachen, in die Richtung zu gehen, hätte mir großen Spaß gemacht. Am Ende habe ich Maschinenbau studiert. Erstens, weil ich fasziniert bin von Technik. Und
ich glaube, das hat sich vermittelt in der letzten Stunde.
Und zweitens, weil ich natürlich auch nicht nur nicht Maschinenbau studieren wollte, oder ich wollte nicht später mal in meinem Leben mir die Frage stellen, hast du es nicht studiert, um dieser Frage aus dem Weg gehen zu können, ob ich irgendwann im Familienunternehmen bin oder nicht. Aber ich habe seit dem Jahr 2000, mich immer mehr und fast exklusiv um Physikthemen gekümmert und war ständig von Physikern umgeben, tolle Leute. Tolle Physiker. Und ich glaube, ganz unbescheiden, ich glaube schon, dass ich relativ intelligent bin. Und ich konnte mir ganz viel in den Gesprächen erarbeiten und erlernen. In der Lasertechnik geht es gut, weil das schon sehr leicht verständlich ist, wie die Laser funktionieren. Und das ist auch noch anschaulich. Aber es gab immer wieder kam ich an einen Punkt in den Gesprächen mit meinen Physikerkollegen, wo ich einfach gemerkt habe, so jetzt reicht die Intelligenz nicht mehr aus und jetzt reicht, jetzt kann ich es mir nicht mehr anschaulich als Ingenieur vorstellen. Und dann war immer der Punkt, wo ich dachte, Mensch, Meier, hätte ich nur Physik studiert. Und als ich mit einem von meinen Kindern drüber gesprochen habe, mein zweiter Sohn studiert Physik heute und das ist natürlich auch die Arroganz der Physiker, die da deutlich wird aus dem Beispiel. Dem habe ich gesagt, also Phineas, so heißt er, warum studierst du nicht Maschinenbau? Und da sagt er, also Papa, ich gehe doch nicht auf eine Berufsschule. Das ist, glaube ich, ein Zitat aus Big Bang Theory, aber, aber das war vielleicht auch eine Motivation, dass man am Ende des Tages spürt, die fühlen sich einem schon überlegen.
Ja, ja, ja.
Aber ich mich dieses fasziniert Phänomen, die Physik.
Dieses fasziniert. Phänomen soll es auch unter KI-Wissenschaftlern
geben. Ja, klar.
Die oft
das
gerne
gibt es, glaube ich, in jeder Profession.
Ja, aber wieder für die KI-Wissenschaftler.
Also zum Beispiel bei den Ärzten. Die Internisten gucken auf die Chirurgen runter und so weiter. Und alle gucken auf die Gynäkologen runter, wenn ich es richtig weiß. Und so.
Aber die Machine Learner, die sind ja auch gerne auch nochmal Physiker von Hause aus. Also da kommt ja alles zusammen. Okay, aber ne, dass dir dein Sohn das so... So reingerieben hat, das ist natürlich gemein, aber sehr schön, dass du es mit uns teilst. Was war denn für dich die beruflich prägendste Phase? Ne? Und auch verbunden damit die Frage, ne, wie jemand, der, wie du es ja auch gerade ne, beschrieben hast und wie wir es in diesem Gespräch gespürt hast, wirklich in die Salzminen der Technologie reingestiegen ist, ganz viel durchdrungen hat, ein großes, wichtiges, hochinnovatives Unternehmen technisch geprägt hat. Und was hat dich dann bewogen, gewissermaßen dann doch eher ne, in quasi in eine Rolle zu schlüpfen, die das reflektiert, was wir hier besprechen? Ne?
Also das ist mit der prägendsten Phase ist ganz schwer zu beantworten, weil wir natürlich dort, oder ich bin so strukturiert, dass ich mir dann überlege, ich verstehe die Frage dann, wenn ich mich selbst beobachte, als was war denn deine glücklichste Phase?
Beruflich zumindest.
Ja, beruflich. Und da muss ich sagen, da gab es eine ganze Reihe. Also ich habe einfach wahnsinnig viel Glück auch im Leben. Im Sinne von, dass ich immer wieder mir Situationen geschenkt werden, wo ich natürlich gestalten darf, was wunderbar ist. Und wo mir Menschen begegnen, die mich zutiefst faszinieren. Und das hatte ich gleich mehrfach. Und das hatte ich bei meinem ersten Job in Rockford, Illinois, wo ich Entwicklungsingenieur in einem amerikanischen Unternehmen war. Und das hatte ich dann wieder bei Trumpf Amerika. Und dann hatte ich es in Schramberg, wo ich unseren Festkörperlaserwerk und Entwicklung übernommen habe. Aber die prägendste Phase war wahrscheinlich, um dann doch die Frage zu versuchen zu beantworten, dieses Erlebnis der Entwicklung der Lichtquelle für die EUV-Lithografie. Das ist natürlich ein so unbegreifliches Geschenk, das einem da gemacht wird. Völlig unverdient, dass man in so eine Entwicklung ganz am Anfang einsteigt, durch Glück, durch eine glückliche Entscheidung sagt, ja, das machen wir. Wir wurden da angefragt von Cymer damals an der Westküste, die für ASML das entwickeln wollten. Und die wollten von uns einen modifizierten Laser haben. Und ich musste das genehmigen, weil Sonderprojekte gingen über meinen Schreibtisch als Verantwortlicher für den Trumpf-Laser-Bereich. Und ich habe dann das mir erklären lassen und anguckt und habe gesagt, das wird nie was. Aber wir sollten es auf jeden Fall machen, weil es exponiert unsere CO2-Laser-Entwicklungstruppe, die praktisch exklusiv für den Trumpf-Maschinenbau gearbeitet hat und Schneidlaser entwickelt und hergestellt hat. Das setzt die einer völlig anderen Kultur aus und davon werden wir beim Schneidlaser profitieren. Davon war ich überzeugt. Dieser Schock, den wir damit diese Mannschaft geben würden. Das war meine eigentliche Motivation. Das heißt, es war gar keine strategische Entscheidung, sondern es war ursprünglich ganz anders. Aber dann ist eben doch ein Projekt draus geworden, das zunächst klein war und dann immer größer wurde. Und da immer dabei zu sein und dann vor allem großartige Menschen kennenzulernen, wie den Martin van den Brink, den ich zutiefst bewundere, den technischen Kopf von ASML, oder auch den Hermann Gerlinger, der Gegenspieler bei Zeiss war vom Martin van den Brink, oder auch den Bob Akins von Cymer, die ja dann von ASML übernommen wurden. Aber natürlich auch mit den Kollegen bei Trumpf zusammenzuarbeiten, die da wirklich Grandioses geleistet haben und es heute noch tun. Und dann am Schluss hat man eine Technologie entwickelt, die wirklich geopolitisch bedeutend ist und die Voraussetzung dafür ist, dass das Mooresche Gesetz weitergeht. Wir hätten heute eine andere Welt, wenn wir nicht erfolgreich gewesen wären. Sowas zu erleben und dabei noch die komplexeste kommerzielle technische Maschine der Welt zu entwickeln und zu bauen und da dabei zu sein und das Ding einfach zu sehen, das ist so toll, das ist unfassbar.
Wie groß war der Sprung, den diese Technologie ermöglicht hat. Also von wie viel Nanometer auf wie viel Nanometer und umgerechnet in Rechenkapazität oder quasi technischen neue Möglichkeitsräume. Ja. Wie kann man das umreißen?
Also die konventionelle Lithografie, die Immersion Deep UV Lithografie mit 193 Nanometer, konnte über Tricks, der eine Trick ist Immersion, also dass ich zwischen die letzte Linse und den Wafer Wasser setze und damit destilliertes Wasser und damit den Brechungsindex verändere und damit die Abbysche Abbildungsgesetz sozusagen austrickse oder ausnutze eigentlich. Darüber konnte man das verlängern, ich glaube von 35 Nanometer nominell. Die tatsächliche Strukturbreite ist ein bisschen eine andere, aber wir bleiben mal bei der nominellen Strukturgröße. Von 35 Nanometer bis mit 10. Und dann parallel hat man dann das Multipatterning eingesetzt, wo man, ich sag's stark vereinfacht, wo man das nochmal austrickst. Man kann nicht mehr scharf stellen, aber man kann auf eine Kante scharf stellen. Und die andere wird unscharf. Und dann belichte ich einfach zweimal und prozessiere zweimal und stelle jeweils auf die eine oder die andere Kante scharf. Ich drück's wissenschaftlich sehr unexakt aus. Aber es ist, glaube ich, ganz anschaulich so. Und das kann man dann auch noch mehr als zweimal machen. Das nennt man dann Multipatterning. Darüber konnte man den Herstellprozess mit 193 Nanometer so weit fortführen, dass man sogar 7 Nanometer noch geschafft hat. Und TSMC hat dann im 7 Nanometer Node eine Late Insertion gemacht, also während der laufenden Produktion dieses Produktes dann EUV eingeführt. Alles danach wäre nicht mehr wirtschaftlich gegangen. Ich kann heute auch mit viel Aufwand, mit Multipatterning, mit 193 Nanometer auch noch kleinere Strukturgrößen herstellen. Aber es ist einfach nicht mehr wirtschaftlich. Und der wirtschaftliche Teil ist ein ganz wesentlicher Aspekt vom Mooreschen Gesetz. Das Mooresche Gesetz sagt ja, alle 2 Jahre verdopple ich die Anzahl der Transistoren pro Fläche, ohne dass die Kosten steigen. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und das gibt der Weltwirtschaft, und dann komme ich doch noch dazu, die Antwort richtig zu geben. Diese einfache Beobachtung und die ganze Industrie, die diese Technologie getrieben hat, diese Beobachtung des Mooreschen Gesetzes, hat der Weltwirtschaft über 50 Jahre kostenlos geschätzt 1% Bitwachstum geschenkt. Pro Jahr, einfach darüber, dass wir effizienter wurden mit den Tools, mit den Chips, die wir dann erzeugt haben und die Maschinen, die daraus gebaut wurden und so weiter und so fort.
Bessere Chips zum gleichen Preis.
Ja, genau. Und dieses wäre zum Ende gekommen. Mhm. Wenn wir es nicht geschafft hätten. Und das heißt also gar nicht, wir machen bessere Chips oder unsere Maschinen machen bessere Chips, das auch. Und die brauchen viel weniger Energie. Es ist wahrscheinlich das größte Energiesparprojekt der Welt. Weil wir, wenn wir dasselbe täten, ohne die feineren Strukturen zu haben, in den Rechenzentren, in unseren iPhones etc., würden wir so unendlich viel mehr Energie verbrauchen. Das Blöde ist, dass wir ständig mehr von dem Zeug bauen und deswegen doch mehr
Energie. Klassisches Jevons-Paradox.
Ganz genau.
Problem.
Ja, ganz genau. Völlig, aber völlig klar. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine für die Welt fundamentale Sache, dass das Mooresche Gesetz nicht geendet hat.
Und wie lange geht's noch?
Also, ich kenne die Roadmaps der Chiphersteller bis 2035. Und das Verrückte ist, man hat ja immer noch was gefunden. Natürlich wird das klassisches Moore, wie ich es genannt berichtet habe, doppelte Anzahl Transistoren pro Fläche innerhalb von 2 Jahren, das wird enden. Aber es gibt ja more than Moore sozusagen. Also man geht ins Dreidimensionale, man hat andere Strukturen, wo man eben auch Devices mischt auf Chiplets und so weiter und so fort. Von daher, ich sage jetzt mal, in meiner Lebenszeit wird es weitergehen.
Also 2050, da wirst du mit Sicherheit noch leben. Mhm. Welche Sprunginnovation möchtest du im Jahr 2050 in der Welt sehen für deine Kinder?
Kernfusion.
Vielleicht deine Eltern. Deine Enkel.
Ja, Kernfusion. Eindeutig.
Endfusion, ne?
Ja, weil einfach die Energiefrage, saubere, grundlastfähige, dann auch günstige Energie, sicher, mit grundlastfähig, immer verfügbar, ich brauche keine Zwischenspeicherung, ist die zentrale Menschheitsfrage. Und wir haben es nicht gelöst. Wir haben Teillösungen. Aber wir haben nicht die Silver Bullet. Ich sage auch nicht, dass wenn Fusion kommt, dass das alles andere ersetzen wird. Wir werden trotzdem Erneuerbare haben und so weiter. Aber es würde doch ganz viele Probleme, die heute in der Kette dann auch Folgeprobleme erzeugen, lösen können. Und von deinem Hintergrund ist das für mich die Sprunginnovation, die ich mir erhoffe.
Wann kommt sie denn? Also das Schöne ist,
ne,
also
30 Jahre weg. Oder? Der
Reds, genau. Und das Schöne ist, ne, dass hier irgendwann die Startups angetreten sind und sie sagen, so, das brechen wir jetzt. Ja, und wenn genau. Du die Roadmaps der Startups anguckst, die werden jedes Jahr um ein Jahr verschoben, habe ich den Eindruck.
Ja, das stimmt schon. Aber für mich gibt es zwei Tatsachen, die doch entscheidend sind. Das eine ist, dass wir mit dem Durchstichversuch in Livermore vor, wie lange ist es jetzt her, 2-3 Jahre, eben schon im jetzt Energie-Input und Output am Target energiepositiv waren.
Wow, haben wir sie getrickst, aber ja.
Also am Target. Ja, schon die Anschlussleistung der Laser darf man nicht messen, das ist schon klar. Aber wir können auf Basis dieses Experiments, können wir eben jetzt zeigen, es ist möglich. Und wir können jetzt schon ausrechnen, dass wenn wir mit diodengepumpten Lasern und einem repetitiven Prozess mit 10 Hertz das machen würden, dann könnten wir ein Fusionskraftwerk bauen. Das ist das eine. Wir haben es einmal gezeigt. Und das zweite ist, dass es Startups gibt, dass es Investoren gibt und junge und vielleicht nicht mehr so junge Leute, die sagen, ich verknüpfe mein persönliches wirtschaftliches Schicksal mit dem Erfolg der Kernfusion in einem kommerziellen Unternehmen, dass es das weltweit jetzt an vielen Stellen gibt, ist für mich ein unglaubliches Aufbruchssignal und gibt mir ganz viel Zuversicht. Ja, der menschliche Geist ist unglaublich mächtig, wenn wir uns mal was vornehmen und wenn wir es uns zutrauen, dann bringen wir es auch hin. Und deswegen bin ich da ganz optimistisch, dass das funktionieren wird.
Ich bin, viele von uns sind ja jetzt keine ausschließlich großen Fans von Big Tech, aber dass bei der Kernfusion Big Tech gerade sowas ist wie der superreiche Onkel, der einfach mal das Portemonnaie aufmacht, das finde ich schon ganz geil.
Ja, finde ich auch cool, ja, muss ich zugeben. Und da sind wir dann wieder beim europäischen Kapitalmarkt und so weiter.
Peter, ganz, ganz vielen Dank für dieses wahnsinnig spannende und auch sehr lange Gespräch.
Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
Auch euch, liebe Hörer und Hörerinnen, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, wie immer, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine kleine Review in eurer Podcast-App hinterlasst, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt. Und ja, wenn ihr uns natürlich abonniert. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen auch, von Max Zöllner. Ganz herzlichen Dank, Max, dir wie immer. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Episode. Und bis dahin gilt, ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.